Klima, Geschichten.
Hallo, hallo Arthur. Ich glaube, heute bist du wieder dran. Du hast uns ein Thema mitgebracht.
Ich habe ein
Magst du mal
Thema
kurz?
mitgebracht. Genau, ja, gerne. Also heute werden wir ein bisschen drüber reden, über eine Frage, die sicher viel diskutiert wird, immer wieder noch und die eigentlich im Kern auch sehr spannend ist. Und die Frage ist: Was ist der menschliche Anteil am Klimawandel?
Ui, okay. Das hört sich schon mal recht trocken an. Wie hast du dann beim Recherchieren?
Ja, also ich habe mir auch gedacht, das kann man natürlich sehr, sehr trocken beschreiben, indem ich genau aufzähle, wie viel Prozent und wie viel Parts per Million Kohlenstoff vom Mensch da jetzt hinausgeblasen wurden. Habe mir dann aber gedacht, na, das mache ich lieber nicht, weil das kann jeder mit ein paar Klicks sofort selber nachschauen. Also habe immer gedacht, red mal lieber drüber, was die Frage eigentlich bedeutet, ne? Also was ist der menschliche Anteil am Klimawandel? Und um das zu erläutern, habe ich mir gedacht, müssen wir einmal so ein bisschen das System beschreiben. Das haben wir in unserer ersten Folge ja auch schon gemacht. Also werde ich das nur noch mal kurz machen. Und dann über so Sachen reden wie, was ist ein CO2-Budget? Dann, wie können wir den menschlichen Anteil überhaupt ausdrücken und das einfach ein bisschen durchdiskutieren sozusagen.
Okay, hört sich schon interessant an. Du hast gesagt, das System beschreiben. Welches System meinst du jetzt da damit?
Genau, also um das System zu beschreiben, ne, wir haben Treibhausgasausstoß und der stoßt wohin aus? Naja, in die Atmosphäre. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, das System Erde ist ein geschlossenes System. Ja. Das ist ja extrem wichtig, weil da kommt ja nicht von außen relevant was dazu oder verschwindet relevant was. Das heißt, im Großen und Ganzen ist da immer eine Balance da. Ja. Also insgesamt ist der Gesamtkohlenstoffanteil der Erde nämlich ca. 75 Millionen Gigatonnen an CO2. Und dann haben wir eben unsere fünf Atmosphären, die wir in der ersten Folge ja schon besprochen haben. Also die Hydro-, Bio-, Atmo-, Kryo- und Lithosphäre, die eben alle CO2-Speicher oder eben Reservoirs bilden. Und die sind eben alle durch unterschiedliche Speicherformen quasi definiert. So wie zum Beispiel in der Lithosphäre wird CO2 ganz viel eingelagert in Korallen, also in Carbonatgesteinen zum Beispiel. Und in der Biosphäre werden das alle Tiere, Bäume und so weiter und so fort. Also nur, dass man sich einmal vorstellen kann, was so ein CO2-Reservoir überhaupt darstellt.
Also das heißt dann, dass zu jedem Zeitpunkt im System Erde eine bestimmte Menge, also die 75 Millionen Gigatonnen an CO2 einfach existiert, in welcher Form auch immer. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau so ist das. Ja. Davon teilen sich dann natürlich gewisse Anteile auf die Atmosphäre auf. Also es ist mal mehr, mal weniger. Zum Beispiel im Meer ist natürlich extrem viel. Also die Ozeane nehmen ganz, ganz viel CO2 auf. Das heißt, der Kuchen ist nicht ganz gleich verteilt auf diese Sphären, aber alle stellen trotzdem sogenannte eben CO2-Reservoirs dar. Und ein CO2-Budget in dem Fall, also jetzt mal ganz einfach gesprochen und eben jetzt nur rein auf dieses Wissenschaftliche sozusagen, ist eben, wenn ein Reservoir pro Zeiteinheit, also pro Zeiteinheit sozusagen, mehr CO2 in ein anderes Reservoir abgibt, als es aufnimmt. Das heißt, das eine ist dann eine Quelle in Bezug auf das zweite Reservoir, was eine Senke darstellt. Das heißt, um es jetzt noch ein bisschen einfacher zu machen, die Aufstellung aller Zu- und Abflüsse ist dann eben das CO2-Budget. Kann man sich eigentlich vorstellen wie eine Badewanne, in der immer gleich viel zufließt, wie verschwindet.
Okay, aber also so wie du es jetzt gesagt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir in der Badewanne dann verschiedene Subsysteme, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, oder
Ja, genau,
Reservoirs.
wenn man. Genau,
Reservoirs
wenn
ist,
man.
das du genannt hast, und solange innerhalb von diesen Subsystemen der CO2-Bilanz also die Menge gleich bleibt, dann passt alles, aber das manchmal schwappt quasi ein bisschen Wasser rüber in ein anderes System.
Ja, so kann man die Metapher schön weiterspinnen eigentlich, genau. So, jetzt ist, also das ist jetzt quasi das wissenschaftliche CO2-Budget. Dann gibt es natürlich noch das, wovon alle Politiker reden. Die reden natürlich auch sehr gern vom CO2-Budget. Und da ist es natürlich ein bisschen anders, weil in dem Kontext von der Klimapolitik ist das Ganze eigentlich die Menge der CO2-Emissionen. aus anthropogenen Quellen, die eben seit Beginn der Industrialisierung freigesetzt wurden. Ja, also die Gesamtmenge. Und je mehr man sozusagen hinausblasst, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass man eine globale Erwärmung über eine definierte Grenze hinaus vermeiden kann. Ja, das sind eben diese 1,5 und 2 Grad Ziele zum Beispiel. Ja, das heißt, CO2-Budget im klimapolitischen Kontext heißt, wir dürfen noch so viel verbrauchen, bis wir ja, uns was selber subventionieren müssen, strafen müssen, weiß ich auch nicht, was dann die Folgewirkung davon ist, aber das ist sozusagen im politischen Sinne ist das CO2-Budget.
Okay, du hast jetzt gesagt anthropogene Quellen, aber ich meine, wenn wir jetzt als Mensch CO2 freisetzen, ist das ja nicht, also wie wird dieses Subsystem, also die Anthropologie, die Menschheit, abgegrenzt vom anderen System? Weißt du, jetzt verstehst du, was ich meine? Die Frage ist ja, wie genau kann man diese Grenzen definieren?
Genau, also das ist ja die große Frage, der wir uns da ja eigentlich stellen wollen. Also wo ist die Grenze von dem, was quasi eindeutig menschlichen Einflusses ist und wo ist eben der natürliche Kreislauf da? Ne? Und da habe ich jetzt schon ganz bewusst das Wort Kreislauf gesagt, weil der Planet selber oder eben dieses Kohlenstoffsystem ist eben ein geschlossenes System. Das heißt, das rotiert im Kreis, da ändert sich nettomäßig gar nichts. Es ist aber so, dass natürlich, wie das halt oft so der Fall ist, in Prozessen am Planeten die Dinge halt lang dauern. Ja? Das heißt, zum Beispiel, ein Wald wächst nicht in 100 Jahren zu einem wunderschönen Urwald heran. Ne? Das dauert einfach eine Zeit lang, bis sich das ausbreitet und bis sowas extrem viel CO2 speichern kann. Und das macht sie auch zum Beispiel so bedenklich, wenn man jetzt im Amazonas den ganzen Wald abholzt, weil da auf einmal eine riesige CO2-Senke sozusagen verbrannt wird. Ja? Dadurch geht dieses CO2 in ein anderes System über, eben in dem Fall in die Atmosphäre, wo es für uns als Menschen dann ein Problem darstellt, sozusagen. Das heißt, das wahre Problem ist mal wieder die Geschwindigkeit, mit dem das Ganze passiert.
Aber das heißt auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, also es ist quasi aus dem Subsystem Mensch ist zu viel CO2 übergeschwappt in ein anderes System, also in die Atmosphäre zum Beispiel. Das bedeutet im Umkehrschluss für mich, wenn wir jetzt genügend CO2 aus der Atmosphäre wieder rausnehmen können, hätten wir nicht so ein großes Problem. Liege ich da jetzt richtig, ja, oder?
Also vielleicht würde ich Subsystem Mensch nicht unbedingt sagen. Es ist nämlich so, dass der Mensch der Parasit in den Systemen drin ist, weil wir ja sozusagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel Erdöl fördern, ja, Erdöl ist CO2 quasi gebunden im Erdboden. Ja? Das heißt, ist in dem Kreislauf drin, ist im Boden drinnen, stellt einfach einen Teil des gesamten Kreislaufs dar. So, was wir jetzt machen ist, dass wir hergehen, dann bohren wir dieses Öl heraus und auf einmal haben wir aus dieser Kohlenstoffsenke, in der das eingelagert war, also das ist dem Planeten alles vollkommen wurscht sozusagen, aber für uns Menschen ist das natürlich ein Problem, weil wir nehmen das raus, verbrennen das und führen sozusagen die gesamte Energie bzw. das gesamte CO2 dieser ehemaligen Kohlenstoffsenke in die Atmosphäre hinüber. Ja? Das heißt, wir reichern sozusagen eine Sphäre an und die andere ab. Das Ganze ergibt sich ja eigentlich aus dem Umstand, dass quasi ein plus-minus linearer Zusammenhang zwischen der kumulierten Gesamtmenge der Treibhausgase, also der Gesamtmenge aller Gase, die ausgestoßen wurden, und der dadurch verursachten Temperaturerhöhung vorliegt. Ja? Also das ist diese klassische Klimakurve, die man eigentlich kennt.
Okay, das heißt, die Temperatur, der Temperaturanstieg ist eigentlich eine Folge aus der Gesamtmenge an Emissionen und nicht, also es würde jetzt keinen Unterschied machen, wenn wir ein gewisses Maß an CO2 erreicht hätten, die wir ausstoßen und dann aufhören, weil es ja nicht einhergeht mit dem aktuellen Ausstoß, sondern mit dem, was insgesamt über einen längeren Zeitraum ausgestoßen wurde.
Genau so ist es, ja. Da kann man ja wieder dazu sagen, dass zum Beispiel das CO2 ja 100 Jahre in der Luftsäule bleibt. Ja. Und da, das ist vielleicht eben ganz interessant, weil wir jetzt eben von diesem Budget geredet haben, da hat es Oktober 2018 einen Sonderbericht gegeben, der quasi ein Budget von 420 Gigatonnen für das 1,5-Grad-Ziel formuliert hat. Ja. Das heißt, ab Oktober 2018 hatten wir für das, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, noch ein Gesamtbudget von 420 Gigatonnen, die wir sozusagen in die Atmosphäre blasen können. Also eben vom einen Reservoir ins andere bewegen dürfen oder eben verbrennen können.
Okay, und wie viel, also wenn du jetzt sagst 420 Gigatonnen in Summe, wie viel, wie groß ist der Ausstoß jährlich?
Also jährlich ist so um die 42 Gigatonnen, sagen wir mal 40 Gigatonnen der Kategorie. Das heißt, wenn man das jetzt mal so ganz grob durchrechnet, dass wir circa noch 7 Jahre haben, bis das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichbar ist, beziehungsweise bis wir schon drüber sind. Ja, beim 2-Grad-Ziel schaut es ein bisschen besser aus. Da haben wir ein Budget von 1170 Gigatonnen. Da haben wir noch circa 25 Jahre, bis es verbraucht ist. Das ist ganz interessant, weil haben wir in der ersten Folge auch kurz erwähnt, glaube ich, den Hans-Joachim Schellnhuber, der wirklich ein Pionier der Klimaforschung ist. Der hat gemeint, also so sozusagen Hand aufs Herz, er gibt dem 1,5-Grad-Ziel noch ca. 5% Wahrscheinlichkeit, dass wir das erreichen, und beim 2-Grad-Ziel so ca. 20%. Also müsste man schon verdammt viel Glück haben. Aber ist natürlich trotzdem notwendig, dass man es versucht, egal wie klein der Prozentsatz.
Ja, 5% ist wirklich eine sehr geringe Chance. Aber mich wundert jetzt, dass er auch so pessimistisch ist mit dem 2-Grad-Ziel, weil 25 Jahre ist ja doch noch eine lange Zeit, und so rasch, wie es momentan vorangeht mit Weiterentwicklungen, und ich habe auch das Gefühl, dass tatsächlich momentan ein Umdenken stattfindet, dass man da trotzdem so negativ eingestellt ist. Also 20% kommt mir für das 25-Jahre-Ziel ein bisschen niedrig vor.
Ja, kann natürlich sein. Das können wir, glaube ich, ganz, ganz schlecht beurteilen.
Ja, stimmt.
Vielleicht kann er das halt besser, weil ja, er einfach mit auch der Politik ja ständig in Kontakt ist und weiß, wie groß der Wahnsinn ist, sozusagen, der da vorherrscht. Aber ja. Ich habe das mal nur so mit hineingenommen, weil, wie gesagt, er, wie soll man sagen, wirklich eine absolute Koryphäe ist in diesem Bereich, der extrem viel beigetragen hat. Insofern wollte ich das hier auch gesagt haben, was er sich dazu denkt, und ja, dass das eben, ja, viel höher als 20% ist dann eher auch fragwürdig. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, auf was er das sozusagen berechnet, vielleicht ist das ja auch nur eine Schätzung und vielleicht wirklich eine pessimistische. Aber wie gesagt, um es mal erwähnt zu haben, ist das jetzt.
Ja, auf jeden Fall sehr drinnen, interessant.
Ne? Ja, finde ich auch. Ja.
Und wenn du jetzt gesagt hast, also wir dürfen 42 Tonnen pro Jahr ausstoßen, also maximal, damit wir das 25, also ja, oder die 420 Gigatonnen, nehmen wir die. Also wir haben noch 420 Gigatonnen über seit 2018, das heißt jetzt ist aktuell ein bisschen weniger. Aus was setzt sich dieser Ausstoß zusammen, oder was macht der Mensch jetzt? Woher kommen diese Tonnen?
Einfach die Gesamtsumme der menschverursachten Emissionen, also ganz kurz gesagt. Alle Firmen, der gesamte Verkehr, die gesamte Infrastruktur, und ganz viel ist auch eben natürlich das Bauen und das Wohnen. Das macht ja fast 40%, auf jeden Fall einen riesigen Teil aus der Emissionen. Also schlussendlich einfach die Gesamtmenge aller Aktivitäten, die Emissionen verursachen.
Das sind jetzt diese 42 Tonnen, die da drin sind.
Das sind die jährlichen 42
Und genau. Gibt es dann auch irgendwie eine Berechnung, was sonst freigesetzt, also was natürlich freigesetzt wird, durch, keine Ahnung, Vulkanausbrüche zum Beispiel, oder einfach nur durch, wenn Bäume absterben, etc.?
Ja, das ist eben der ganze Punkt, weil da spricht man dann nicht wirklich von einer Freisetzung. Also natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein gigantischer Waldbrand, sagen wir mal vor 100 Millionen Jahren, ja, hat es einen riesigen Waldbrand gegeben. Okay? dann ist natürlich das System für kurze Zeit auch gestört. Ja? Dann ist extrem viel CO2 in der Luft. Aber alle anderen senken, nachdem das ja ein so ein großer Ausreißer ist, der auch nur einmal passiert, können diese Last sozusagen aufnehmen und verarbeiten. Ja? Und die erste und größte Senke ist immer das Meer. Also das Meer schluckt quasi fast alle natürlichen Emissionen, die in die Luft gehen, hinab, bindet die in Form von Calciumcarbonaten in meisten Fällen und ja, damit ist es wieder weg aus der Luft. Also ist da so ein bisschen die Sache, dass wir so viel produzieren, dass die Senken nicht mehr wirklich nachkommen mit der Aufnahme, beziehungsweise einfach viel zu viel aufnehmen, so wie eben der Ozean das jetzt tut. Und dann reden wir zum Beispiel von der Versauerung der Ozeane, das ist ja genau deshalb. Und ja, sozusagen, wir reichern halt die Atmosphäre, die Luft, die wir atmen, ständig und mehr an.
Und wie kann man sagen, wie viel ist das, was das Wasser wieder schluckt von den Menschen verursachten Emissionen?
Ja, also die Meere nehmen so circa die Hälfte der menschverursachten Emissionen auf. Ja, das heißt, die andere Hälfte bleibt dann in der Erdatmosphäre und führt wieder zu einem Nettozuwachs des CO2-Gehalts. Das heißt, anders gesagt, die menschverursachten Emissionen sind eben verantwortlich für die Veränderung der CO2-Konzentration, während die natürlichen Emissionen vor allem die Gesamtsumme der Flüsse bestimmen. Eben, wie wir gesagt haben, da fließt mal mehr von A nach B und mal weniger, aber schlussendlich ist es die Gesamtsumme, die natürliche Bilanz, beziehungsweise der natürliche CO2-Kreislauf. Achso, weil du gefragt hast, so wie viel das circa ist, mengenmäßig. Also so in Summe werden jedes Jahr von den Ozeanen und der Landoberfläche so circa rund 750 Gigatonnen CO2 freigesetzt und eben auch die gleiche Menge wieder aufgenommen. Ja. Das heißt, die vom Menschen verursachte Emission ist im Vergleich dazu, also erscheint sie ja eigentlich wirklich tatsächlich klein, aber da ist eben das Problem, dass die nicht wirklich im natürlichen Kohlenstoffkreislauf umgesetzt werden. Das heißt eben, dass sie das Gleichgewicht stören. Und um da jetzt einmal ein leichtes Beispiel zu geben, und ich habe vorher schon die Badewanne genannt, weil ich finde, das ist recht anschaulich, wenn wir eben sagen, diese volle Badewanne ist die Gesamtmenge an CO2 und oben fließt was rein, fließt genauso viel rein, wie unten rausfließt, das wären unsere jährlichen 750 Gigatonnen in dem Fall, dann ist es klar, dass wenn wir jetzt diesen Hahn ein bisschen weiter aufdrehen, der Abfluss ist immer noch genau gleich. Irgendwann geht die Wanne über, unser System ist gekippt und damit betreten wir vollkommenes Neuland, ne? Also wissenstechnisch. Dann wissen wir nicht mehr, was passiert.
Das
Aber
heißt, die
ich hoffe, das
Badewanne
war
geht
anschaulich.
irgendwann über.
Genau, die Badewanne geht irgendwann über und in unserem Fall, und das haben wir auch in der ersten Folge behandelt, wären das die Climate Tipping Points, die wir dann erreichen und wo man kein, also vollkommenes Neuland betreten mit dem, was passieren wird, wissen wir nicht. Man kann spekulieren.
Das heißt, man kann sagen, also es wirkt zwar die Menge recht klein, die der Mensch macht, aber wenn man das auf längere Sicht einfach sich anschaut, dann ist es sehr wohl problematisch, weil halt, wie gesagt, es ist die Gesamtmenge, die ein Problem darstellt und nicht die kontinuierliche Menge, die dann immer freigesetzt wird.
Ja, genau, so ist es, ja. Also da kann man ja auch sagen, zum Beispiel, also dass also das CO2 in der Atmosphäre eben ansammelt, weil die Aktivität der Menschen eben die CO2-Konzentration schon so hochtrieben hat, dass man im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, also vor 1750, bereits jetzt rund 40% mehr in der Luft haben. Ja? Und das ist in geologischen Zeitabständen nichts. Also das ist keine Zeit. Das sind 200 Jahre, ein bisschen mehr. Für 40%, also das ist schon gewaltig und deshalb auch immer der Ruf und die Warnung aller Wissenschaftler, dass hier etwas zu tun ist. Das heißt, also für mich ist ja die Kernfrage des Klimawandels, ja, also wenn ich überhaupt jemand, wenn jetzt jemanden hingehe und sage, lass uns über den Klimawandel diskutieren, ja, dann möchte ja niemand was vom Klimawandel hören, wie er vor 500 Millionen Jahren stattgefunden hat. Da geht es ja schon ganz eindeutig im Kern der Diskussion nur darum, ob und wie hoch der Einfluss des Menschen auf das Klima ist. Ja? Und muss sich der Mensch mit einem Klimawandel abfinden oder sich eben darauf einstellen und ja, etwas aktiv dagegen tun? Also es ist so ein bisschen die Grundsatzfrage, wo Klimaschützer und Klimaskeptiker sich eben gegenüberstehen. Aber für mich ist die Frage, oder überhaupt, wenn man so eine Basis hat, wo man sagt, man diskutiert über den Klimawandel, dann diskutiert man eigentlich immer nur und ausschließlich über das, was der Mensch gemacht hat, also den anthropogenen Klimawandel. Weil das davor, was soll uns das interessieren? Ne? Wie das Klima vor 100 Jahren war, das ist zwar für Wissenschaftler schön zu wissen und sicher ganz toll, wenn man das dann veröffentlichen kann, aber es ist keine soziale Betrachtung, die das nach sich zieht, während wir hier sozusagen mittendrin sind in dieser Frage. Ne?
So, das nimmt dann den Klimaskeptiker ein bisschen so den Wind aus den Segeln, weil es ist sehr oft eben, das haben wir ja auch schon angesprochen, das Argument, es war ja schon mal so warm und das hat es ja schon alles mal gegeben und so weiter. Ist eigentlich sehr interessant, ja, dass man da auf die aktuelle Situation, also warum man da auch auf die aktuelle Situation eingehen muss, ganz speziell. Okay, jetzt sind wir da irgendwie auf diese Kernfrage gekommen. Jetzt bleibt für mich aber noch die Frage, was sind jetzt die Optionen, die wir haben? Also wir diskutieren ja, weil wir irgendwie ein Resultat haben wollen, wie wir das in die Tat umsetzen können, was wir dagegen tun können. Einfach handfeste Aufgaben, die jeder Mensch oder die eine Regierung oder die Welt als Gemeinschaft irgendwie lösen kann.
Ja, ich finde, also natürlich kann man jetzt einerseits 100.000 verschiedene so Sachen aufzählen, die man so ganz konkret machen könnte, eben wie wir über die Kreislaufwirtschaft geredet haben oder auch von mir aus biologisch und nachhaltig einkaufen und weiß Gott. Aber schlussendlich kann man es, glaube ich, runterbrechen auf genau zwei Optionen. Das eine ist Symptome bekämpfen, also sich auf den Klimawandel mit den Auswirkungen einstellen. Und das zweite wäre die Ursachen zu bekämpfen, also die Nutzung fossiler Energieträger zurückzufahren, diese riesige, ja, da sage ich ja nicht, dass das keine Herausforderung ist, diese riesige Umstellung weg von den fossilen Brennstoffen hin zu nachhaltiger Energie dann zu vollbringen und ja, eben den Ausbau CO2-freier Techniken zu fördern. Also eben Symptome bekämpfen und Ursachen bekämpfen. Und da finde ich jetzt ganz schön, wenn wir da wieder so die Brücke schlagen und jetzt das Ganze wieder ein bisschen mit der Corona-Krise vergleichen oder vielleicht jetzt nicht einmal mit der Corona-Krise, sondern mit dem, was Mediziner so ganz allgemein über Impfungen sagen. Die sagen nämlich, dass die einzig wahre Leistung der Medizin ist, wenn eine Impfung geschaffen wird, weil die rottet die Krankheit ja aus. Ja, das wäre die Ursachenbekämpfung. Das ist das, wo die ganze Welt momentan hingeht. Wir brauchen diese Impfung, wir bekämpfen die Ursache Covid-19, damit wir davon befreit sind. Ja, absurderweise ist es beim Klimawandel noch nicht ganz angekommen, das heißt, dort bekämpft man derweil noch mehr die Symptome und man kann eigentlich nur hoffen, dass sich das ändert und dass der Konsens dann bald kommt, dass wir auch hier Ursachen bekämpfen müssen und nicht ständig Wasser auf einen heißen Stein
allerdings gibt. Allerdings muss man hier halt auch sagen, es gibt hier und dort Leute, die Ursachen wollen und vielleicht auch ihre Gründe dafür haben. Meistens, oder zumindest ist das mein Gefühl, ist es aber wirklich sehr irrational. Es macht schon Sinn, einfach die Ursachen zu bekämpfen und nicht darauf zu warten, dass man krank wird und dann daran zu kämpfen. Vor allem, was ich mich gerade frage, ist, ob das irgendwer schon mal beziffert hat, wie das finanziell oder wie der finanzielle Unterschied ausschaut. Also ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, vielleicht weißt du da was. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Symptome bekämpfen um einiges billiger ist ich kann mir vorstellen, dass die Ursachen zu bekämpfen für jeden Einzelnen in Summe günstiger kommt, wie Symptome zu bekämpfen, weil schon allein deswegen, weil die Ursache ja nicht geklärt ist, kommen ja immer wieder neue Auswirkungen. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach irgendwann finanziell nicht mehr tragbar sein wird.
Ja klar, ja natürlich. Da, das ist ein bisschen so, als würde man halt mit einem Eimer versuchen, ein Haus zu löschen. Also da kann man sein Bestes tun und so viel Wasser investieren, wie man möchte, aber das wird halt weiter brennen, solange man immer nur einen Topf hat, mit dem man schöpft, bringt sich das halt nicht wirklich was. Aber ich finde die Frage, die du da stellst, ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil man darf ja nicht vergessen, dass, also vielleicht so, dass auf der einen Seite befinden wir uns jetzt sozusagen in einem System, das nicht unbedingt fördert, dass wir uns total verändern. Ja? Also wir haben eine extrem reiche Elite und, wie soll man sagen, einen immer weniger werdende Mittelschicht und dann eine große Armut auf der Welt, so jetzt mal über den Kamm geschert. Und ich denke, dass diese Möglichkeit sozusagen oder dieser Umstieg ja extrem viel Potenzial schafft, ja? Die Menschen abzuholen sozusagen und diese unglaubliche Goldgräbermentalität loszuwerden, wo man sagt, ich verteidige meinen Claim mit Händen und Fäusten, also mit allem, was ich habe, weil das ist meins, das ist mein Geld, das bin ich und was auch immer, also diese Ego-Perspektive ein bisschen wegzubekommen. Und ich glaube, das ist die große Chance, die hier versteckt ist in dem Ganzen. Na, also wenn man jetzt weltweit anfängt, Infrastruktur zu bauen für nachhaltige Energie, also Wasserkraftwerke, Windparks, weiß Gott was, dann sind ja da extrem viele Jobs drauf. Ja? Und nicht das, was viele anderen sagen, ja, aber die gesamte Industrie wird kollabieren und alle Leute verlieren den Job. Also, Entschuldigung, aber da kann man ja wohl auch sich ein bisschen umorientieren und was Neues machen. Man ist ja nicht gebunden ans Erdöl als Mensch, also ganz generell. Also insofern, ja, hoffen wir mal, dass da ein Umdenken stattfindet.
Sehr philosophisch, schön, dass du das so ausführst.
Tja, tja, danke, ja. Hab viel
Okay.
Zeit zum Recherchieren gehabt.
Ja,
Naja.
na gut, das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon wieder am Ende von der Folge. Ich sehe schon wieder fast eine halbe Stunde. Ich glaube, es reicht. Es war, glaube ich, inhaltlich auch sehr viel Information. Also.
Ja, hoffentlich nicht zu viel. Hoffentlich kommt sie ja noch mit da draußen.
Ja, wenn ihr irgendwelche Informationen für uns habt, ihr könnt uns gerne Feedback geben, am besten über iTunes. Da kann man Bewertungen abgeben und mit Kommentaren. Also gerne mal da vorbeischauen.
Na gut, dann sagen wir in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.